Amen. Du darfst dich gerne setzen, auch online, wenn du mit dabei bist. Darfst du dich gerne setzen auf deine Couch. Ja, wir feiern in 4 Wochen Weihnachten. Etwas, worauf wir aber noch ein bisschen länger gewartet haben, war vorgestern. Darfst mal gerne das erste Bild zeigen. Wir haben vorgestern die Einweihung von unserem Projekt, Kinderprojekt in Brasilien, gefeiert. In einem Ort nahe von Sao Paulo, den ich immer noch nicht aussprechen kann. Itanhaí oder sowas. Meine kleinen Söhne können das schon besser als ich. Genau, gerne gleich die nächste Folie. Genau, wer davon noch nicht so im Bilde ist, das ist ein Kinderprojekt, was wir gerade aufbauen in der Nähe von Sao Paulo und wo eben jetzt vorgestern die Einweihung war. Du siehst hier unsere Pastoren in der Mitte, Emmy und Theodor vorne kniend. Und dahinter ist es, nicht Sao Paulo, Paulo Sergio, wenn du aus der Generation nach mir bist. Das war übrigens ein Fußballspieler, der sehr bekannt war beim FC Bayern, auch bei Brasilien. Und seine Frau, die beten gerade für unsere Pastoren. Und dahinter sind noch verschiedene Pastoren, mit denen wir da connected sind. Zwei Bekannte siehst du hinten links, unsere Junior-Pastoren, Luise und Walter, die sind auch gerade da. Genau. Ein sehr, sehr wichtiger Moment war das, wo wir eben diese Räumlichkeiten eingeweiht haben, die jetzt ungefähr fertig sind. Das soll quasi Möglichkeit geben, um ja, Jugendliche, Kinder von der Straße ganz verschieden aufzufangen und zu fördern, von Essensausgabe bis hin zu verschiedenen sportlichen oder auch kulturellen Bildungsangeboten. Genau, sind wir sehr gespannt, was da mal alles laufen wird. In ein paar Monaten geht's los. Bisher haben wir jetzt, wie gesagt, diese tollen Räumlichkeiten eingeweiht, die ganz, ganz neu gebaut wurden für uns und wirklich ganz, ganz großartig. Wir sind sehr gespannt. Genau, das ist aber natürlich ein Riesenprojekt, was jetzt nicht mit vorgestern abgeschlossen ist, sondern was uns die nächsten Jahre noch viel, 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 viel kosten wird. Das ist ein Baby, was in die Welt geboren ist, was viel, viel Pflege bedarf und genau. Ich weiß gar nicht, ob wir da wirklich so wissen, was wir da gerade machen. Aber wenn das Gott gegeben hat, dann wird Gott sich auch darum kümmern und dann wird Gott das auch richtig führen. Genau. Oben drüber habe ich den Leitvers für dieses Projekt, den Gott unserem Pastor aufs Herz gelegt hat. Gebt ihr ihnen zu essen. Das ist ein Vers, der sehr, sehr herausfordernd ist, der Jesus in erster Linie zu seinen Jüngern gesagt hat, aber wo unser Pastor den Eindruck hatte, dass das ein Vers ist, den Gott auch uns zuspricht. Gebt ihr ihnen zu essen. Natürlich in dem Sinne erstmal diese normale Speise, die wir alle brauchen, die körperliche Speise, aber darüber hinaus noch viel, viel mehr. Und heute in der Predigt wollen wir ein bisschen uns hineingraben, was Jesus damals tatsächlich gesagt hat und auch was das für uns eigentlich bedeutet. Und vielleicht denkst du, Speise unter 5000, habe ich schon 5000 Mal gelesen. Ich glaube, heute hat der Heilige Geist was Neues für dich. Der Text kommt sehr, sehr vielleicht ein bisschen flach oder einfach daher, ist aber super, super tief. Und lasst uns doch gespannt sein, was der Heilige Geist heute so hat. Genau. Ganz am Anfang hat der Pastor in der Einweihung so erzählt, wir haben das Projekt gestartet, als Corona gerade im vollen Gange war und manche von uns gerade im Bette waren. Da hatte der Pastor diese nicht neue Idee, sondern diese Entscheidung, dieses Projekt jetzt umzusetzen. Das war ein Traum in seinem Herzen seit 40 Jahren, wo er gesagt hat, Gott, wenn du mir die Möglichkeit gibst, irgendwann diesem Land etwas zurückzugeben, das, was das, dieses Land meiner Familie gegeben hat, dann lass mich doch ein Kinderprojekt machen in Brasilien. Und tatsächlich wurde es wahr. Viele Jahre später, viele Gebete, viele, viele Tränen später. Und genau, wir freuen uns super. Genau, das ist ein sehr großes Projekt, was in einer schwierigen Zeit geboren wurde. Corona ist keine Zeit gewöhnlich, wo du große Sprünge machst. Und das ist genauso auch in unserem Text heute, dass Gott manchmal neue Dinge entstehen lässt in einer Zeit, wo es äußerlich eigentlich alles andere danach aussieht, als wenn man jetzt große Projekte starten würde. Das ist, genau, Pastor hat das in der Einweihung so ein bisschen scherzhaft erzählt, dass am Anfang, als es dann losging, die Solange, das ist dort eine unserer Mitarbeiterinnen, die das Ganze, den ganzen Karren da nach vorne treibt, die war so begeistert, dass sie gleich am Anfang so viele Sachen eingekauft hat. Und Pastor erzählt so dass er sich ein bisschen gemischte Gefühle hatte und sich dachte, kannst du nicht gleich am Anfang das ganze Geld hier raushauen und alles kaufen? Kurze Zeit später kam der Krieg und alles wurde doppelt so teuer. Genau, wo wir vieles jetzt natürlich günstiger haben, als wenn wir ein bisschen langsamer unterwegs gewesen wären. Wie wir manchmal machen, wenn wir zu viel von unserem Verstand uns beschränken lassen. Genau, du darfst mit mir gleich mal reinstarten in diese Geschichte, wo dieser Vers herstammt. Den finden wir in Matthäus-Evangelium Kapitel 14, wo Jesus eben 5000 Menschen, beziehungsweise wie wir gleich noch sehen werden, sogar noch ein paar mehr, mit Brot versorgt. Und da möchte ich mal starten mit den Versen Matthäus-Evangelium Kapitel 14, Verse 13 und 14. Da heißt es, Matthäus 14, Vers 13, und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, davon hörte, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und dann, als es Abend geworden war, da lesen wir gleich weiter. Also es ist eine Zeit, die enorm herausfordernd für Jesus war. Wir haben die Verse begonnen mit, und als Jesus das hörte. Das ist natürlich die Frage, was ist das? Das ist etwas, was du siehst am Anfang des Kapitels 14, ist, dass sein lieber Cousin Johannes der Täufer hingerichtet wurde. Keine nette Nachricht. Und es scheint so, als wenn Jesus nicht informiert war. Wir sehen bei vielen Aspekten, dass Jesus sehr eng mit dem Vater lebte und vom Vater sehr viel Übernatürliches mitbekommen hat. Hier sieht es so aus, als wenn Jesus das ein bisschen fast aus dem Gleichgewicht wirft. Und er zieht sich zurück, um diese Nachricht erstmal zu verarbeiten. Das war ein lieber Cousin, der nicht nur Cousin war, sondern ein lieber Prophet, ein Mann Gottes, der genau das lehrte, was Gott auf dem Herzen hatte für diese Zeit und die Menschen vorbereitete für das, was Jesus dann brachte. Von dem her war es ein Mann, der ihm sehr, sehr ans Herz gewachsen war. Und Jesus hat über ihn nur in den höchsten Tönen gesprochen, dass es der höchste Prophet war, nicht nur seiner Zeit, sondern eigentlich der ganzen Bibel. Also es trifft Jesus und nicht nur das, die Menschen kommen wieder zu ihm. Er hat ein paar Stunden Auszeit. Und dann haben wir gerade eben gelesen, kommen die Leute schon wieder zu ihm, drängen zu Jesus, weil sie geheilt werden wollen von ihren Krankheiten. Es wird dann irgendwann Abend, Vers 15 am Anfang, und es wird Abend. Sie waren in einsamen Orten, draußen auf den Feldern. Und die Frage ist, okay, was jetzt? Der Tag neigt sich dem Ende. Es wird vielleicht langsam draußen ein bisschen kühl, es wird langsam dunkel. Jeder ist K.O. Jesus hat vielleicht noch ein bisschen diese Traurigkeit in seinem Herzen, ist müde, weil er den ganzen Tag gedient hat. Und was jetzt? Die Leute nach Hause schicken? Und das Johannesevangelium, übrigens alle vier Evangelien, erzählen uns diese Geschichte. Das heißt, Gott ist an dieser Geschichte etwas so sehr wichtig, dass er uns das in ähnlicher Form in allen vier Evangelien bringt. Wir sehen zwei Kapitel später auch nochmal, dass die Situation so fast nochmal wieder passiert. Diesmal nicht mit 5, sondern nur mit 4000. Aber reicht auch erstmal fürs Erste. Genau, wir sehen hier Jesus, wie er mit wohl etwas über 5000 Menschen, wir lesen hier Vers 21, dass es 5000 Männer waren. Menschen schätzen, dass das 15.000 bis 20.000 Menschen waren, die vor Jesus standen. Also Jesus war durchaus belagert. Wenn 15.000 oder 20.000 Menschen vor dir stehen und von dir hören wollen. Und wir lesen, er heilte sie, er erklärte ihnen das Reich Gottes, er erzählte ihnen von Gott und seinen Prinzipien, wie man mit Gott leben kann. Es war eine herausfordernde Zeit. Und jetzt lese ich den Vers 15 weiter. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam, Jesus, guck mal. Und die Stunde ist schon fortgeschritten. Entlasst uns das Volk nach Hause, damit sie in die Dörfer gehen können und sich Speise kaufen können. Also wenn da 15.000 Leute vor dir stehen, dann hast du ein bisschen eine Verantwortung, sie nicht nur ihnen von Gott zu erzählen, sondern diese auch anzuleiten und zu sagen, okay, wann ist der Gottesdienst vielleicht mal beendet? Weil die sitzen da wahrscheinlich brav und hören zu und erwarten, was Jesus jetzt so macht. Und die Jünger kommen irgendwann und merken, okay, Jesus sagt den Leuten immer noch nicht, dass es bald Zeit wird und wir jetzt zum Ende des Gottesdienstes kommen. Und sie merken irgendwann, okay, jetzt müssen wir was tun. Jetzt müssen wir Jesus einen Ratschlag geben. Und wir lesen in Johannes 6, dass Jesus alles andere als planlos in dieser Situation war. Da lesen wir in Johannes 6, Verse 5 bis 7, da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam. 15.000 Leute, sprach er zu Philippus, Philippus, wo kaufen wir eigentlich Brot, damit diese essen können? Haben wir völlig vergessen. Eieiei. Vers 6, das sagte er aber, nicht weil er überrascht war, sondern um Philippus oder die Jünger auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare, also für 20.000 Euro, reicht doch gar nicht aus, damit jeder von ihnen auch nur ein bisschen bekommt. Also, ich weiß nicht, ob Jesus vielleicht auch so eine Mimik hat, so, Philippus, was machen wir denn jetzt mit den Leuten? Gehen wir schnell einkaufen, schnell? Schauen wir schnell bei Google Maps nach, was für ein Supermarkt hier in der Nähe ist? Und Philippus merkt schnell, nee, das ist nicht ganz ernst gemeint. Und er sagt, hey Jesus, für 20.000 Euro kannst du doch nicht mal Brot kaufen, damit 15.000 Menschen satt werden. Und das Normalste der Welt würde sein, dass Jesus sagt, danke für die Aufmerksamkeit, wunderbar, dass du da warst, morgen geht's weiter. Geh nach Hause, such dir einen Schlafplatz, such dir was zu essen, tschüss. Aber Jesus macht das nicht. Und ich habe mich gefragt, warum? Es wäre doch das Allereinfachste gewesen. Und ich glaube, das hat vielleicht drei Gründe. Und mein erster Punkt, den ich machen will, ist meine Frage, mehr Schaf oder mehr Hirte? Mehr Schaf oder mehr Hirte? Wir lesen in Kapitel 14, Vers 16, jetzt wieder in Matthäus. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Und jetzt dieser Vers, den wir auch vorhin schon gelesen haben, gebt ihr ihnen zu essen. Philippus, gib du ihnen zu essen. Und das ist, wie unser Pastor das empfunden hat, auch ein Satz, den Gott dir und mir zuspricht. Oder uns auffordert, gib du ihnen zu essen. Oder sind natürlich die verschiedensten Mechanismen, die dann in unserem Herzen anfangen zu arbeiten. Und meine Frage am Anfang ist, warum tut Jesus dieses Wunder? Warum hatte es Jesus nicht eilig, diese Versammlung aufzulösen? Und den Schlüssel finden wir in Markus, wo wir die gleiche Geschichte finden und wo es heißt in Vers 34, und als Jesus ausstieg aus dem Boot, wie er hingekommen war, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren, sie zu lehren und sie zu heilen. Und das ist die entscheidende Einstellung Jesu in seinem Herzen, warum er das, glaube ich, getan hat. Er dachte sich so, oh Mann, die Menschen kamen und er sagte, wow, die Menschen sind so wie verlorene Schafe. Die Hälfte davon verletzt, die Hälfte davon halb verhungert, in einem miserablen Zustand. Dem einen sieht er so viel Angst in seinem Herzen, bei dem anderen sieht er Verletzungen in ihrem Herzen. Dann sind da die Kranken, sind Menschen, die Gott nicht kennen, die einer Religion namens Judentum nachgehen und da das Beste daraus machen, aber diesen lebendigen Gott nicht kennen. Er schaut sie an und er hat Liebe in seinem Herzen. Er hat Erbarmen in seinem Herzen. Und ich glaube mir, Jesus kam sich so vor, wie so der Hirte, der sich dachte, oh Mann, das ist meine Herde. Und er genießt es. Und so wie wenn ein Vater oder eine Mutter mit den Kindern abends spielt und irgendwann so, oh Mann, wir müssen ins Bett. Und dann fragt ein kleiner Sohn, oh Papa, können wir nicht noch ein bisschen? Und ich denke mir, oh Mann, es ist so schön gerade. Komm, holt die Chips noch raus. Wir können später noch mal Zähne putzen, aber es ist so schön gerade. Und ich glaube, Jesus hat diesen Moment so genossen, wo Menschen da waren und er dachte, wow, das sind Schafe. Die haben so einen Hunger nach Gott, dass sie nicht ans Gehen denken.
Vielleicht denkst du dir am Ende meiner Predigt, okay, Bernd, du könntest langsam, ich muss dann mal wieder.
Aber hier war es nicht so. Da hat keiner ans Gehen gedacht. Und erst recht nicht Jesus. Weil Jesus es als Hirte genossen hat, dass die Schafe vor ihm versammelt sind und er sie versorgen kann. Mit Heilungen, aber auch mit dem Wort von Gott. Und ich glaube, Jesus hat es so sehr genossen. Das bedeutet aber auch, dass Jesus sie als Schafe gesehen hat. Und manchmal empfinden wir Menschen auch als Schafe, aber als ziemliche nervige Schafe. Und das Interessante, wo das Herausfordernde jetzt kommt, ist, was macht Jesus? Jesus speist sie nicht einfach. Jesus sagt seinen Jüngern, gib du ihnen doch zu essen. Was bedeutet, steh mal auf,
Du bist kein Schaf, du bist ein Hirte, Philippus. Du bist kein Schaf, hör auf allen Vieren rumzukriechen durchs Gras, du bist ein Hirte, kein Schaf. Und wo wir manchmal eine Identität viel mehr eines Schafes haben als eines Hirten. Und dann lieben wir es, Bibelverse rauszusuchen über Gottes Schutz, Gottes Versorgung, Gottes Bewahrung. Aber wir haben vergessen, dass wir gar keine Schafe mehr sein sollten, sondern eigentlich Hirten. Jesus begegnet den Menschen, die völlig zerstört sind, die Hunger haben nach ihm. Er begegnet ihnen und er sieht Schafe in ihnen. Aber das bist ja gewöhnlich, die meisten von uns trifft da. Das trifft nicht auf uns zu. Wir sind doch die Jünger, die mit Jesus versammelt sind und den Menschen dienen. Aber wir, Jünger Jesu, wir haben oft noch die Identität von einem Schaf. Und wir setzen uns bei den Menschen zwischen rein und denken uns, ja, was macht ihr jetzt, Jesus? Die Menschen brauchen ja Hilfe, brauchen ja Essen. Was machen wir denn? Und plötzlich fordert Jesus den Philippus heraus und sagt, du gibst ihnen Essen. Weil du bist kein Schaf. Stell mal auf. Was sitzt du da zwischen den Schafen? Du bist doch ein Hirte. Und dann fragt vielleicht mein Sohn da hinten, aber Papa, darf ich nicht mehr Psalm 23 lesen, wo ich doch Gottes Versicherung bekomme, dass er mich versorgt als Schaf? Dankeschön, dass du gefragt hast. Wunderbar. Natürlich darfst du das. Aber unsere Gebete sind manchmal vielleicht 100% theologisch korrekt. Aber aus der falschen Perspektive. Dann bete ich die ganze Zeit Psalm 23, aber habe vergessen, dass ich kein Schaf mehr bin, sondern Hirte geworden bin. Oft schenkt uns Gott grüne Wiesen und wir denken, die ist für mich. Aber oftmals ist die gar nicht für mich. Die ist für die Schafe da. Gott schenkt uns oft Segen und Versorgung, aber ist eigentlich gar nicht für mich. Wenn ich ein bisschen begriffen habe, dass ich Hirte geworden bin. Du musst jetzt niemanden hier beim Frühgebet ermahnen, dass er von seinen Vieren hochkommen soll. Du darfst weiterhin auf Knien beten, kein Problem. Aber ich fürchte, dass der Heilige Geist viel zu viele Mäh in unseren Gebeten hört. Wo wir aus einer Schafsperspektive beten, was eigentlich gar nicht mehr zu uns passt. Und wo wir merken, diese Worte, gibt ihr ihnen zu essen, gibt du ihnen zu essen, das ist so herausfordernd, weil ich nicht mitgehe mit dem Wachstum, den der Heilige Geist für mich hat. Und ich oft in einer Schafsperspektive und Identität verharre und denke, ich kann ja gar nichts. Und dann kommt Jesus mit diesem Wort, gib du ihnen zu essen. Und ich denke mir, wie soll ich denn das tun? Und ich fühle mich überfordert. Weil ich Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte in meinem Herzen eine Schafsperspektive kultiviert habe. Und es das Normalste der Welt für mich ist, jeden Tag Gott zu bitten, dass er mich versorgt. Und überglücklich bin, wenn Gott grüne Wiesen schenkt, aber ich gar nicht begreife, dass das gar nicht für mich ist. Und meine Frage vielmehr werden sollte, nicht nur versorgt Gott mich, sondern wie versorgt Gott mich? Durch mich, und zwar die Schafe. Und wir sehen, dass Jesus hier zu den Menschen redet. Schon im nächsten Kapitel redet Jesus ganz anders zu den Menschen. Das heißt, wenn heute das erste Mal von Jesus hörst, dann bist du 100% Schaf und bist super willkommen hier. Und dann sage ich dir, Jesus liebt dich so sehr, dass er dich heute ruft aus deiner Verlorenheit, dass du ein Leben gelebt hast, was nicht das war, wie Gott dein Leben eigentlich geplant hat. Und dass in deinem Herzen nicht kein Prophet sein muss, um zu wissen, dass in deinem Herzen vieles, vieles kaputt gegangen ist. In deinem Leben vieles, vieles nicht so gelaufen ist, wie Gott es eigentlich geplant hatte. Und Gott heute da ist mit Heilung für dich und auch mit sehr viel Erkenntnis, wie der Vater dich sieht, wie der Hirte dich sieht. Wenn du schon das zweite Mal da bist, wunderbar. Dann bist du aber kein Schaf mehr. Dann setzt dich Jesus ein bisschen näher an seine Füße und ab dem Moment lernst du, wie man ein Hirte ist. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns in der Ausbildung eines Hirten sich gerade befinden, aber gar nicht wussten.
Wie entscheidend ist es, dass ich zu Hause, am besten im Gebet, eine Einstellung eines Hirten entwickle. Dann lese ich nämlich ganz anders die Bibel. Dann geht es nicht nur darum, wie Gott mich versorgt, mich beschützt, wie Gott alles wunderbar ordnen soll, so wie ich es mir wünsche, sondern dann begreife ich, ich habe einen Auftrag. Ich habe eine Ausbildung zum Hirten und der Hirte ist nicht für sich selbst da, sondern für die Herde. Und manchmal geht es in unserem christlichen Leben nicht voran, weil wir noch nicht erkannt haben, dass wir keine Schafe mehr sind. Und manchmal wird der Heilige Geist mich besonders im Gebet mir mal zeigen, wie oft ich eigentlich noch mäh sage. Mich kreise um selbstzentrierte Bedürfnisse, die da sind, ja, aber die längst nicht die Relevanz haben sollten in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Glauben. Wie es für mich als kleines Schaf leider noch so oft ist. Und wie schön ist es, wenn ich frei werde von mir selbst und begreife, ich werde ein Hirte. Und ich lerne so zu beten, ich lerne so zu denken, ich lerne Menschen so zu sehen. Ein Schaf ist völlig abhängig vom Ganzen drumherum. Von der Herde, vom Hirten besonders natürlich, von der Weide, von allem abhängig. Und mit tausend Sachen kann das Schaf unzufrieden sein. Ein Hirte nicht. Beim Hirten geht es nicht mehr darum, passt mir diese Herde. Passt mir dieses Schaf, passt mir diese Weide. Sondern es geht darum, etwas vorzubereiten, damit meine Schafe versorgt werden. Und der Kummer meines Herzens als Hirte ist nicht, wenn mir Unrecht getan wird. Der Kummer meines Herzens ist, wenn meine Schafe verletzt und nicht wachsen, krank sind. Das ist der Kummer meines Herzens. Und ich fürchte, dass der Kummer unseres Herzens viel zu oft eigene Befindlichkeiten sind, die für ein kleines Schaf so laut sprechen und schreien, aber für einen Hirten, der langsam reif wird, nicht mehr die Lautstärke haben sollten. Wie schön ist es, wenn wir das tatsächlich diesen Heiligen Geist einladen, dass er uns reifen lässt. Und für mich, ich bin Mittelschullehrer, ich darf einmal in der Woche mit meinen Schülern auch Mittagessen. Und das ist so eine besondere Gelegenheit, weil ich nicht den normalen Unterricht habe, sondern jetzt die Hühner ein bisschen freilaufen dürfen und immer mehr zu mir kommen. Wegen den Corona-Regeln muss ich quasi das Essen der Maus geben. Und das ist super, weil ich jeden Schüler in die Augen schauen kann und oft sofort sehe, wie es ihnen eigentlich geht. Um den Unterricht sind manche so ein bisschen auf Adrenalin, weil sie gepusht werden von Eltern oder von Notendruck, von Geldgeschenken, die sie kriegen. Das heißt, da sind sie manchmal anders. Aber in der Pause, wo es keine Noten gibt, da sind die Schüler oft anders. Und ich sehe in ihre Augen und sehe Traurigkeit, ich sehe Streits, die ich vorher im Unterricht nicht gesehen habe. Ich sehe, wie sie auf mich zukommen, ich sehe ihre Körperhaltung, ich sehe alle ihre Befindlichkeiten. Unser Thema am Anfang war, muss man Spinat wirklich essen? Wir haben so die Regel, dass man von allem probieren muss, was für manche Schüler wirklich einige Wochen und Monate dauerte, was das tatsächlich durchbuchstabiert wurde. Aber wir sind siegreich hervorgegangen. Genau. Aber es ist so ein besonderer Moment. Und ich glaube, das war so ein Moment von Jesus als dem Hirten seiner Schafe, wo er sie gesehen hat, wie es ihnen wirklich geht. Und wie schön ist, wenn ich dieses Herz Gottes eines Hirten, wenn ich das in meinem Herzen lasse, wenn es nicht nur um mich geht und meine Befindlichkeiten, sondern darum geht, wie ich ein Segen und eine Versorgung für meine Schafe sein kann. Also, lasst uns aufpassen, wo der Heilige Geist mich immer wieder auf ein paar Mähs hinweist, wo es in meinen Gebeten nur um mich selbst geht. Mein zweiter Aspekt ist Mangel und Unfähigkeit. Das ist diese normale Reaktion von uns Menschen. Ich lese Vers 16 nochmal und dann 17. Und Jesus sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts. Hier, als 5 Brot und 2 Fische. Ich glaube, das Markus-Evangelium oder Johannes fügt noch hinzu, dass da ein Junge rumlief und er hatte sichtbar ein paar Brote und ein paar Fische. Und da haben sie den gleich einkassiert, haben gesagt, Freundchen, komm mal her, wir zeigen Jesus mal, dass wir eigentlich gar nichts haben. Und die normale Reaktion auf einen Auftrag, der mir zu groß erscheint, ist gewöhnlich Überforderung, weil ich in mir nur Mangel sehe und eigentlich nur Unfähigkeit sehe. Und diese Reaktion auf diesen Auftrag, diese Reaktion hat viel mehr damit zu tun,
wer ich denke, dass ich bin, als mit der Aufgabe selbst. Wenn ich denke, dass Jesus mir einen Auftrag gibt, der viel größer ist, als ich je tun kann, ja, dann denke ich mir, ist das ein Witz? Wir sollen das hinhauen? Kannst du jetzt nicht für 20.000 Euro Brot einkaufen, Jesus? Aber wenn ich Jesus ein bisschen kenne, dann soll es klingeln, dass Jesus was vorhat. Wenn er mir sagt, dass ich 15.000 Leute mit Brot versorgen soll, dann brauche ich nicht zweimal nachdenken und ich merke, Jesus hat was vor. Aber diese normale Reaktion, die wir bei den Jüngern sehen, ist, dass sie überfordert sind und sich denken, ja, auf der natürlichen Ebene, wie soll ich denn jetzt diese Menschen hier versorgen? Und oft, was passiert, ist, dass wir plötzlich uns überfordert fühlen, uns selbst minderwertig fühlen, schlecht fühlen, das habe ich noch nie gekonnt, Jesus hat immer so hohe Ansprüche, Jesus hilft mir nicht mal, wie soll ich denn das überhaupt schaffen? Und vielleicht kennst du das aus Situationen zu Hause mit deinen Kindern. Wie soll ich denn das schaffen? Ich habe nur einen. Ich habe 10 Kinder, ich habe nur eine, ich schaff's nicht. Oder vielleicht auf der Arbeit. Situationen, wo du dich denkst, oh Mann, das ist sowas von zu groß für mich. Und wir sehen hier, dass Jesus mir und dir manchmal Aufgaben gibt, die sowas von zu groß sind. Und wo Jesus sicher ein bisschen schmunzelnd wartete, wie seine Jünger reagieren. Weil wir haben in Johannes gelesen, er wusste, was er vorhatte. Er wusste, was er vorhatte. Er weiß, was er vorhat, wenn Dinge in deinem Leben passieren. Er weiß, was er vorhat. Lass uns vorsichtig sein, so zu reagieren wie Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen. Die sich denken, Gott, du kannst doch keinem Toten sagen, aufzustehen. Du kannst doch keinem Blinden sagen, dass er gucken soll. Du kannst doch keinem Lahmen sagen, dass er aufstehen soll. Doch. Genau das macht Jesus. Und es ist so interessant, das habe ich neulich so entdeckt. Gewöhnlich, wenn Jesus ein Wunder tut und da jemand krank ist, sodass er etwas nicht tun kann, Jesus sagt ihm genau das, was er nicht tun kann, das er tun soll. Und das sagt er gewöhnlich, ohne dem Menschen zu helfen. Gewöhnlich streckt er ihm nicht die Hand hin. Und dann sagt er ihm, aber warte mal, da war doch jemand, dem Jungen von Nein die Hand gestreckt. Ja, der war tot. Das heißt, Menschen, die tot sind, denen streckt er gewöhnlich die Hand hin. Menschen, die lebendig sind, denen streckt er gewöhnlich nicht die Hand hin. Weil er auf Glauben wartet, dass ich dieses Wort des Glaubens in Anspruch nehme und das tue, das Unmögliche tue, was Gott sagt, dass ich tun soll. Toten, denen hilft er. Aber du bist nicht tot. Du bist sehr lebendig. Und Lebendigen reicht er nicht die Hand. Weil wir oft in einer Opfermentalität, in einer Schafsmännermentalität leben, in unserem Gebeten zu viel Mäh sagen, alles nicht sich nur um uns dreht und wir vergessen haben, wie Gott uns eigentlich sieht. Dass Gott mich nicht mehr als Schaf sieht und ich auch lernen sollte, mich nicht so selbst zu sehen. Wie schön ist das, wenn ich diese Überforderung nicht zulasse? Und wir sehen zum Beispiel, dass Petrus am Ende des Kapitels, wo Jesus auf dem Wasser dann geht, wie Petrus anscheinend durch diese Situation, ich soll Essen geben? Und wie Jesus, der Petrus dieses Wunder dann sieht, plötzlich, als Jesus dann auf dem Wasser geht, hat er etwas verstanden und hat gesagt, wow, Jesus, du bist Hirte, ich bin Hirte. Was du kannst, das kann ich. Jesus, wenn du es bist, sag mir, dass ich aufs Wasser kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Du bist kein verlorenes Schaf, was unfähig ist, sondern du bist ein Mitarbeiter in meinem Reich. Du bist ein Mithirte, der mit mir zusammen die Herde Gottes leiten soll. Wie schön ist das, wenn wir auch diesen Entwicklungsschritt machen wie Petrus. Dass wir nicht mehr ein Schaf bleiben, sondern ein Hirte werden. Wo Jesus uns Herausforderungen gibt, wo er uns sagt, gib du ihnen zu essen. Und wo ich nicht mehr sage, ich kann ja gar nicht, ich habe ja gar nicht. Und es muss diese Unfähigkeit aus unserem Herzen weichen, wo wir viel zu oft sagen, aber ich kann ja nicht, würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, aber ich habe ja nicht. Geistlich. In der geistlichen Welt habe ich alles und kann nicht alles.
wie wir später noch sehen werden, weil Jesus mich als Hirte beruft. Und diese Kost ist uns aber oft zu schwierig. Wir sind es oft gewohnt, ein leichtes Brot zu verdauen vielleicht, aber sind es nicht gewohnt, feste Nahrung zu nehmen. Jesus gibt den Menschen, gibt den Schafen Brot. Seinen Hirten gibt er Fleisch, wie Paulus das später in seinen Briefen ein bisschen überträgt. Das heißt, wir brauchen es, dass wir diese Nahrung des Heiligen Geistes tatsächlich verdauen. Und Essen ist keine Zeit zum Ausruhen. Für unseren Körper äußerlich ein bisschen, für unsere Beine. Aber Essen, wenn du mal drüber nachdenkst, ist so viel Arbeit. Ich muss nicht nur zum Mund führen, sondern meine Kiefer müssen so viel arbeiten. Mein Bauch muss so viel arbeiten. Und oft sind wir zu faul zum Essen. Und wundern uns, warum wir nicht stark werden. Und so ein Gottesdienst, ein Frühgebet ist eine wunderbare Möglichkeit, wo du für ein paar Minuten diesen Rahmen hast, wo du dich, wo ich es dir anbiete, dich mit etwas auseinanderzusetzen. Wo du merkst, wie hoch Gott von dir denkt. Dass Gott zu dir sagt, gib du ihnen zu essen. Wie schön ist es, wenn ich Dinge, Herausforderungen nicht verstehe, dass ich sage, ich kann ja gar nicht, ich habe ja gar nicht. Sondern wenn ich sage, okay Gott, keine Ahnung, bitte erklär mir wie. Und das kann ich, wenn ich eine Identität von einem Hirten mir aneigne und nicht mehr ein hilfloses Schaf bin, was da irgendwo in der letzten Reihe rumlümmelt. Mein dritter Aspekt ist mehr als Brot. Wir switchen mal zu Johannes 6, wo wir sehen, wie Jesus am nächsten Tag, so glaube ich, auf jeden Fall direkt im Anschluss, diese Menschen sind da, werden von ihm gesättigt. Ich glaube, am nächsten Tag kommen diese Menschen wieder und sie sagen, okay, wir wollen wieder dieses Brot. Und diesmal redet Jesus ganz anders mit ihnen. Jesus redet ganz anders mit ihnen. Zum Beispiel in Johannes 6, Vers 56 sagt er einen herausfordernden Satz, wo wir merken, diese Menschen, sie sind nicht bereit, das zu verdauen. Die Schafe sind noch nicht bereit, das zu verdauen. Aber das Erschreckende ist nicht, dass das Volk es nicht verdauen kann. Das Erschreckende ist, dass seine Jünger es nicht verdauen können. Und er sagt zu ihnen dann, ich habe euch gestern Brot gegeben. Übrigens, ich bin das Brot des Himmels. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Hier macht Jesus einen Riesenschritt nach vorne in Sachen Offenbarung. Jetzt geht es nicht nur darum, zu sagen, hey, guck mal ein bisschen. Es ist gerade eine Zeit, wo verschiedene Propheten gesagt haben, dass der Messias kommt. Die Umstände sind so, dass sie nicht gerade angenehm gemacht werden durch die Römer. Könnte ja sein, dass das die Zeit ist, wo der Messias kommt. Und Jesus versucht, sie vorzubereiten. Er sagt, das kommt dann nicht mit der Tür ins Haus rein, aber er versucht, die Menschen Fragen zu machen, heilt sie, tut verschiedene Wunder, die noch nie getan wurden, erzählt vom Reich Gottes, was jetzt anbricht. Und jetzt geht er einen Schritt weiter, spricht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, was ist denn die Speerspitze des Evangeliums? Es ist nicht nur, dass ich sage, jetzt ist die Zeit und ich heile dich, sondern Jesus sagt, diese enge Gemeinschaft mit mir, das ist das, wofür ich gekommen bin. Und das ist die Bedeutung von mir als Brot. Mein dritter Aspekt ist mehr als Brot. Jesus hat mehr als die natürliche Versorgung für die Menschen. Jesus gebraucht es oft als Bestätigung für seine Worte. Aber sein Ziel ist weiterzugehen, ist tiefer zu gehen. Aber wir sehen hier, dass das Volk und viele seiner Jünger aussteigen. Das ist für sie zu viel. Das ist für sie zu schwer verdaulich. Und ich fürchte, dass dieses Thema, worauf Jesus hin will, oft zu schwer verdaulich für uns ist. Paulus sagt die gleichen Dinge später in einer anderen Formulierung als in Christus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Wort in Christus liest oder hörst. Vielleicht denkst du dir, okay, es ist jetzt wieder solche theologischen Begrifflichkeiten, die er da einstreut. Nein, es ist weit mehr als theologische Begrifflichkeit. Das ist das, was Jesus dir heute anbietet. Das ist das, was das Evangelium in deinem Herzen bewirken will. Und es bewirkt viel mehr als das, was wir am Anfang im Garten verloren haben. Da lebten nämlich Mensch und Gott im Garten zusammen in enger Gemeinschaft. Und jetzt in Kolosser 1, 27 lesen wir, dass weit mehr als nur ein bisschen enge Gemeinschaft möglich ist. Da sagt Paulus, um genau das zu beschreiben, was Jesus gerade angerissen hat: Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren. Nein, ein Vers zu weit bin ich. Vers 27. Ihnen wollte Gott, dir will Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich fürchte, dass das etwas ist, womit wir oft nichts anfangen können. Wo wir sagen können, ja, das ist ja unkonkret. Was hat denn das mit meinem Alltag zu tun? Ja, sehr viel. Und zwar mit deiner Identität als Hirte, wo du weißt, ich bin von Jesus berufen, als jemand, der mit ihm wirkt. Und das ist etwas, was vielleicht die meisten von uns, wir wagen es nicht, uns das zu nehmen. Wir sehen das immer im Gleichnis von verlorenen Sohn, wie der Sohn alle Rechte, alle Autorität des Vaters bekommt. Du hast im himmlischen Bereich alle Autorität wie der Sohn, weil er dich als Mithirte beruft. Oft sage ich aber, ich kann ja gar nicht, ich habe ja gar nicht. Und wir verpassen das, wozu Gott uns beruft, weil es uns zu hoch erscheint. Wir lesen in Epheser 1,3, dass wir allen geistlichen Segen im Himmel haben, weil wir in Christus sind. Nicht nur Christus in mir, sondern um das noch zu verstärken, ich in Christus. Das ist so diese Einheit im Geist, wo ich nicht darauf warten muss, dass da meine Gefühle mir das bestätigen. Weil Gefühle, Emotionen und Seele ist ein ganz eigener, anderer Bereich wie der Bereich des Geistes, wo ich eins bin mit Jesus. Also lasst uns nicht auf Gefühle warten oder uns von Gefühlen abhalten, weil das ein ganz anderer Bereich ist. Und im Geist eins zu sein mit Jesus, das ist so kostbar und hat so eine Verheißung. Aber ich fürchte, dass wir manchmal nicht gewohnt sind, zu kauen, zu verdauen. Du sitzt hier drin und denkst vielleicht, nett, schön wär's. Aber das ist Realität. Und das ist so lohnenswert, dass ich im Gebet, dass du im Gebet alleine das vor Gott bringst. Und sagst, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit hat Gott nicht für den Himmel geplant. Nur, sondern hat er für jetzt geplant. Und er versucht, seine Jünger, seine Hirten langsam daran zu führen, dass er ihnen sagt, gib du ihnen Essen. Komm aufs Wasser. Steh auf. Begreife, dass du ein Hirte bist. Leg ab dein Schafgewand. Komm hoch von deinen Vieren, durchs Gras zu schnüffeln, sondern steh auf und sei der Hirte, zu dem Gott dich berufen hat. Und das ist nichts Schwieriges, dieses in Christus da hineinzukommen. Das ist ein Geschenk, was du bekommen hast durch deine Geburt. Nicht durch deine natürliche, sondern deine geistliche Geburt, wenn du gesagt hast, Gott, ich will mit dir leben. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für mich gestorben bist. Und ich will auch den ganzen Segen, wo ich hineinkommen darf. Ich möchte nicht nur einfach dankbar sein, dass Jesus für mich gestorben ist. Es gibt so viel mehr im Evangelium. So viel mehr. Und du begreifst, was Jesus immer wieder seine Jünger erinnert hat. Ihr dürft Sünden vergeben. Ihr könnt heilen. Ihr könnt Essen geben. Ihr habt die Autorität. Und übrigens, ihr seid mit allem Segen gesegnet. Macht euch darüber nicht so viel Gedanken über dein Segen. Macht dir Sorgen. Macht dir Gedanken über deine Berufung. Und das ist oft etwas, was völlig frisches Gras für unser Kopf ist. Was völlig neu ist. Was ich vielleicht sogar zögere, in Anspruch zu nehmen, weil es zu groß erscheint. Aber dafür ist die Zeit des Gebets da. Und dafür lade ich dich ein. Ich habe dir jetzt viel präsentiert. Jetzt ist deine Zeit. Ich lade dich ein, aufzustehen, wenn der Lobpreis schon mal beginnt. Und jetzt ist deine Zeit, wo du mit dem Heiligen Geist darüber sprichst, was das für dein Herz, für deinen Alltag bedeutet.
Und ich will dich sehr ermutigen, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dir zeigt, wo du Grenzen gesetzt hast. Wo du sagst, aber ich kann ja gar nicht. Ich habe ja gar nicht. Wie soll ich? Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Und Gott gibt uns hier in dieser Geschichte im Matthäus-Evangelium die Verheißung, dass mit deinem Wenigen, was du denkst, wozu du fähig bist, Gott so viel tun kann, dass 15.000 bis 20.000 Menschen satt werden und sogar übrig bleibt. Diese einfachen Worte, die ich dir gerade zuspreche, diese einfachen Verse, die wir gelesen haben. Ich bete, dass meine einfachen Worte dich befähigen, dass du tatsächlich im Gebet das in Anspruch nimmst und sag Gott, ich will nicht mehr Mangel und Unfähigkeitsdenken meinem Herzen erlauben. Und immer wenn diese Gedanken kommen, aber ich kann ja gar nicht. Wie kann ich vergeben, wenn er? Wie kann ich vergeben bei meiner Vergangenheit? Wie kann ich vorangehen bei so einer Gemeinde? Ja, genau deshalb. Weil du nicht ein hilfloses Schaf bist, was immer noch bettelt und fürchtet, nicht versorgt zu sein, sondern weil du heute vom Hirten hörst, dass du ein Hirte bist. Und es ist die Frage, wie du diesen Ruf annimmst in deinem Herzen. Ob du sagst, ja, ich habe eh schon genug, oder ob du diesen Ruf hörst und sagst, Gott, ich verstehe nicht wie und ich fühle nicht auch, dass möglich ist. Aber du sprichst zu mir, ich bin dein Hirte. Also will ich für die Menschen, die du mir gegeben hast, sei es mit zu Hause, sei es auf der Arbeit, sei es sonst wo, sei es in der Gemeinde, ich will glauben, dass Dinge möglich sind, weil du in deinem Wort Großes über mir aussprichst, dass ich in der geistlichen Welt Autorität habe, dass in mir der Sohn Gottes wohnt, dass mir der ganze Segen des Himmels frei zugänglich ist. Und ich möchte mir im Gebet eine Sprache angewöhnen, wo es mir auffällt, wenn ich stehen bleibe vor Problemen, weil ich denke, sie wären zu groß. Und ich lade dich ein, wenn die Musik schon ein bisschen spielt, dass du vor Gott Dinge aussprichst. Lass es konkret werden in dir. Bring deine Familie, bring deine Arbeitssituation, bring die ganze Situation, die vielleicht seit Pandemie und Krieg in deinem Leben zugenommen hat. Und sprech darüber aus. Ich als berufener Hirte habe alle Macht im Himmel. Mit Jesus, in Jesus. Und ich sehe mich nicht mehr getrennt von Jesus. Ich sehe mich in ihm. Und ich möchte lernen, Heiliger Geist, dass ich diese Autorität in Anspruch nehme. Vater, und ich danke dir, Vater, dass du jetzt deine Kinder hier siehst, die du nicht als Schafe berufen hast, sondern als Hirten. Und wo du jetzt Einzelne im Geist nimmst an der Hand, sie aufrichtest und sie rufst, dass sie aufstehen, dass sie nicht mehr sitzen bleiben und sagen, ich kann nicht. Nicht sitzen bleiben und sagen, ich bin nicht fähig, sondern begreifen, wie du uns siehst. Vater, ich bete, Vater, für eine Gemeinde hier, die Hirten sind, die fähig sind, Menschen voranzuführen, die fähig sind, Menschen zum lebendigen Wasser zu führen, die fähig sind und wissen, wo das Leben in Fülle zu finden ist. Wo wir aufhören, selbst um uns zu kreisen und immer noch zu fürchten und ja, Verheißungen nur für uns selbst proklamieren. Und wo wir lernen, dass wir einen Auftrag haben und dass diese Menschen gar nicht weit sind. Vater, und ich danke dir, Herr, dass du weißt, wie es uns geht, dass du Mitgefühl hast für verletzte, jammernde Schafe. Vater, aber ich danke dir, Herr, dass dein Wort uns gerade zeigt, wie hoch das ist, wie du von uns denkst. Vater, wir wollen mitgehen mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen nicht sitzen bleiben und sagen, ich kann nicht. Wir wollen mitgehen mit der Geschwindigkeit, wie du gehst. Vater, ich danke dir für unsere Pastoren. Ich danke dir für ihr Vorbild, Herr, dass sie ein Projekt gestartet haben, was uns lehren will, dass wir auch aufstehen, dass wir dieses Projekt mit unterstützen und niemand mehr sagt oder denkt oder fühlt, es ist ja viel zu groß. Nein, es ist alles möglich, wenn wir im Glauben dein Wort in Anspruch nehmen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns befähigt hast, dass du uns ausgestattet hast und dass heute unsere Perspektive verändert wird. Und ich bete, Vater, dass wir in den nächsten Tagen im Gebet von dir eine neue Art und Weise bekommen zu denken, wo wir nicht mehr mühsam und schwach und krank sitzen, sondern wo wir aufstehen, wo wir nicht auf Gefühle warten, sondern wo wir aufstehen, weil wir dein Wort ein bisschen begriffen haben und gehorsam sein wollen, dem, wofür du am Kreuz gestorben bist. Vater, wir loben und preisen dich, Herr. Und danke, Herr, für diese große Berufung, Herr. Halleluja. Amen.